die Versammlung und diese drei Tage segnen. Das Thema, Generalthema dieser kurzen Konferenz soll sein: Christus im Alten Testament. Wie kommen wir dazu? Übrigens vorgeschlagen hat unser lieber Hans Braunwinkel. Wenn wir, was wir ja auch nicht tun sollten, aber doch immer hin und wieder auf uns selber schauen, dann geht es euch sicher wie mir auch und merken wir, dass wir noch sehr viel Ich sind. Aber wir können uns ja selber auch nicht ändern. Wir haben aber durch unseren Apostel Paulus, die Stelle, die ihr alle kennt, im 2. Korinther 3, 18, wir werden umgestaltet in sein Bild. Und zwar wie? Indem wir die Herrlichkeit des Herrn betrachten. Und das wünschen wir uns für diese Tage, dass wir die Herrlichkeit des Herrn betrachten, damit wir umgestaltet werden. Nun, als der Paulus das vor fast 2000 Jahren schrieb, da gab es ja nur das, was wir Altes Testament nennen. Das Neue war ja da erst dann gerade im Entstehen. Und der Herr Jesus war nicht mehr auf der Erde. Wir können ihn also nicht, so wie auch Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, wir sahen sie mit den äußeren Augen, aber bestimmt überwiegend mit den inneren Augen.
Was wir betastet haben sogar.
Betastet, ja. Wir können den Herrn schauen, indem wir ins Wort schauen und seine Herrlichkeit anschauen. Und da dachten wir eben, der Hans Kornwinkel und ich, wenn wir jetzt mal in den Teil des Wortes schauen, der damals noch vorhanden war, Altes Testament, und suchen mal den Christus im Alten Testament. Der Herr Jesus sagt selbst in Lukas 24, ihr sucht in allen Schriften, ich lese es lieber richtig vor, ich habe mir da nur so Stichworte gemacht, macht euch übrigens was aus, wenn ich im Sitzen die paar Worte sage, ich glaube nicht, aber du darfst auch sitzen bleiben oder wie es dir bequemer ist nachher. Lukas 24, die Verse 25 bis 27. Das haben wir von unserem Bruder Mo schon öfter gehört. Und er sagte zu ihnen, o ihr Unvernünftigen und von Herzen Säumigen, an alles zu glauben, was die Propheten sprechen. Musste nicht der Christus dieses leiden und eingehen in seine Herrlichkeit? Und anfangend von Mose und von allen den Propheten legte er ihnen in allen Schriften das aus, was ihn selbst betrifft. Also das muss eine ergiebige Bibelstunde gewesen sein. Wir würden wahrscheinlich Monate brauchen. Und in Johannes 5, 39, ich möchte also ganz kurz machen, sozusagen nur das Generalthema kurz umreißen. Da sagt der Herr Jesus, Johannes 5, 39, zu den Juden, die seine Gegner waren. Ihr erforscht die Schriften, da euch dünkt, in ihnen äonisches Leben zu haben, und dieselbigen sind es, die von mir zeugen. Also wir haben mindestens diese zwei Zeugnisse aus dem Munde unseres Herrn, dass das Alte Testament voll ist von Zeugnissen über ihn. Er sagt also selbst Mose und die Propheten. Und ich will jetzt gar nicht irgendwo in die Tiefe steigen. Ich dachte mir, schaust mal ganz am Anfang der Bibel, des Alten Testaments und ganz am Ende. Ganz im Anfang, das kennt ihr alle auswendig, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dieser Anfang ist der Christus, was uns unter anderem in Kolosser 1, 18 von Paulus bezeugt wird. Er ist der Anfang. steht dort wörtlich. Welcher ist der Anfang? Also schon im ersten Wort, ganz vorne, ist der Christus vorhanden. Dann dachte ich mir, schlägst mal ganz hinten beim Malachi auf. Und da ist es zwar dann nicht mir gegeben aus dem letzten Vers, aber im Vers Malachi 4,2, da heißt es, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Und wer die Sonne der Gerechtigkeit ist, brauche ich euch auch nicht zu sagen, ist auch der Herr Jesus meine Sonne. Und dann dachte ich so für mich, unser lieber Bruder wird uns in diesen Stunden, wenn wir das wie so eine Brücke jetzt mal betrachten, von 1. Mose 1 bis zu Malachi 4, so ein paar Stützpfeiler dazwischen noch einrammen. Schaue ich doch mal nach, genau, ob es da vielleicht genau in der Mitte einen gibt. Nun habe ich nicht die Kapitel und Verse des Alten Testamentes gezählt, sondern ich habe einfach nach meiner alten Elberfelder Bibel gesehen, 1. Mose 1 ist Seite 1 und Malachi ist Seite 769, die Hälfte davon ist 384,5. Guckst mal da. 2. Chronika 9 ist also seitenmäßig nach meiner Bibel die Mitte des Alten Testamentes. Zweite Chronika 9, Verse 22 bis 24. Und der König Salomo war größer als alle Könige der Erde an Reichtum und Weisheit.
Verse nochmal.
22 bis 24.
Ah, danke. Ah ja.
Und alle Könige der Erde suchten das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz gegeben hatte. Und sie brachten ein jeder sein Geschenk, Geräte von Silber und Geräte von Gold, Gewänder, Waffen, Gewürze, Rosse, Maultiere. Und weiter unten heißt es noch im Vers 27, und der König machte das Silber in Jerusalem den Steinen gleich. Ich will nicht einsteigen in die Auslegung, aber ihr ahnt alle schon, der König Salomo, für wen der steht, dass auch da in der Mitte unseres Alten Testamentes eine von Gott gegebene Säule dieser Brücke ist. Und möchte nun mit dieser kurzen Einstimmung nur mal das Thema angegeben haben und möchte, dass wir jetzt zusammen beten und noch ein paar Verse singen und dann unseren lieben Bruder bitten, uns mit dem Wort zu dienen.
Ja, danke. Liebe Geschwister, es freut mich auch sehr, dass wir hier so stiller, trauterweise uns wieder zusammenfinden durften. Und eigenartig, deine Mitte vom Alten Testament, die hat mich auch bewegt, ohne die Mitte gesucht zu haben, und bei der Gelegenheit mich ermuntert, auch hier dann einige Worte zu sagen. Für heute Abend ein Überblick über Jesus Christus als den Leidensknecht vom Geiste Gottes gewählt, jener Mann aus dem Lande Uz namens Hiob. Sicher wissen wir alle, eher mehr als weniger, wie das Buch Hiob als solches schon ein Leidensknecht ist, was die Ausleger betrifft. Schlimme Auslegungen. Und zu einem der schlimmsten Ausleger, als ich noch keiner war, gehörte ich. Als ich als Student von Zürich aus nach München reiste, mit der Dampflocke, das dauerte etwa damals noch 10 Stunden, dann dachte ich, was soll ich auf der langen, langweiligen Reise machen? Gut, ich schlage das langweilige Buch hier auf. Vielleicht werde ich fertig bis München. Wer sich beim Lesen immer mehr an diesem Hiob geärgert hat, war der Bruder Muhl. Ja. Also noch in geistlich-jugendlichen, nicht gerade Leichtsinn, aber leichten Sinn. Dann vergingen sicher etwa 2, 3 Jahrzehnte. Und dann hatte ich gelernt, mehr und mehr immer noch genauer hineinzuschauen in die Offenbarungsschriften Gottes. Und mit Vorliebe habe ich dann gerade die Partien aus dem Wort Gottes näher angesehen, die von irgendeiner Seite mit Fragezeichen versehen worden sind, ob das überhaupt in die Bibel gehöre und so weiter und so weiter. Dann auch alle die dunklen Angelegenheiten da im Alten Testament. Nicht die einfachen Zeugnisse in unserer Bibel. Ah ja, wo fast jeder Sonntagsschüler ein Wort darüber sagen kann, sondern immer genau dort, wo ich hörte, der eine sagt so, der andere sagt so, und solange wir halt in diesem Leibe leben, gibt es da keine befriedigende Antwort. Da hat es Widersprüche und hin und her und so weiter. Und nachdem ich gelernt habe, nach der Weisung Jesu, wahrlich, ich sage euch, nicht der kleinste Buchstabe im hebräischen Text, I, J, wird fallen, noch ein Pünktchen oder Tüppel daneben, solange nicht alles, was da drin verborgen ist, erfüllt sein wird. So kam ich dann neuerdings, jetzt wieder vor etwa 30 Jahren oder noch mehr, stelle mich gleich vor, im 85. Altersjahr, und das Buch Hiob neu anzusehen. Beginnt, es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob, und selbiger Mann war vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Da blieb ich stehen. Aha. Wer sagt das? Nicht irgendjemand, irgendein Schreiber, sondern hier spricht der Heilige Geist. Ich habe das, ob ich es verstehe oder nicht, wie es da steht, und dann möglichst noch im hebräischen Text nachgelesen. Es war ein Mann mit Namen Hiob, und selbiger war vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden, dem seine Stellung vor Gott, nach dem Wort Gottes hier, bitte, war in Ordnung nach allen 4 Himmelsrichtungen. Ne? Vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Alles in Ordnung. Tadellos in Ordnung. Ja, ist das möglich? Ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen wie wir? Ja. Eigenartig dann, als wir vor den Thron Gottes geführt werden, nächsten Versen. Und da erscheinen die Söhne Gottes, aber erschaffene Söhne Gottes, zu denen Gott gesagt hat, ihr seid Söhne des Höchsten, ihr alle, aber nicht gezeugt, sondern erschaffen. Gezeugt und geboren aus Gott ist nur einer, Jesus Christus. Und ich habe gesagt, ihr seid Götter, ihr alle und Söhne des Höchsten. Also, solche Söhne Gottes erschienen vor dem Thron Gottes und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Eigenartig, Gott wendet sich nicht an irgendeinen dieser hohen Majestäten, sondern ausgerechnet an den Satan. Woher kommst du? So und so und so und so. Antwort. Hast du Acht gehabt jetzt? Gott, der Höchste, wagt gegenüber dem Verkläger der Brüder, Teufel, Satan, Schlange, Drache genannt, was auszusprechen. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Selbiger Mann ist vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Ja. Hätte Satan sofort sich gemeldet, wenn er das Geringste auszusetzen gehabt hätte. Sofort. Ja, wie sollen wir das jetzt verstehen? Dann wissen wir, mit was für einer militärischen Taktik vollkommener Präzision Satan nun diesen vollkommenen, gerechten, gottesfürchtigen und wandelnden Gottesmenschen zu vernichten. Alles wird ihm genommen, auch die Kinder alle, der ganze Besitz in vier Phasen. Wieder versammeln sich die Söhne Gottes vor dem Thron Gottes und auch der Satan kommt wieder in der Mitte. Gott wendet sich nur wieder an ihn und spricht: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Seinesgleichen ist. Der hat das von Gott angenommen, sich drunter, weil da fiel Hiob nieder mit dem Angesicht auf die Erde, aber nicht um zu lamentieren, sondern um anzubeten. Folgen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. So. Eine Haltung. Satan weiß Bescheid. Ich darf es hier nicht Einzelheiten näher ansehen, sondern einen Überblick gewinnen über das ganze Buch. Ist nicht leicht, aber möglich. Einzige Voraussetzung, wir sind so vom Herrn begnadigt, gedemütigt worden, dass wir mit Wunde allem glauben, was geschrieben steht, jedem Buchstaben, aber Hebräisch und Griechisch bitte, in den Grundtexten. Auch wenn es Variationen gibt, die haben alle etwas zu sagen. Schön. Deshalb habe ich hier meine Notizen. Ich darf gerade die Spannung lösen lassen, nicht ich, sondern durch die Schrift, indem wir, das ist, ja, ich nehme es gerade mal so nach meinen Notizen. Kapitel 19, Vers 25. Wir lesen von Vers 23 an, Kapitel 19. O, dass doch, Worte des Hiobs, Oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben würden. Wurde sein Wunsch erfüllt? Oh, dass sie in ein Buch gezeichnet würden. Und in was für ein Buch?
Das Buch.
Offensichtlich der Bestseller aller Bestseller. Mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen eingehauen. Wie heißt denn der Fels, der uns vorgestellt wird durch die ganze Schrift? In den Felsen eingehauen. Und ich, jetzt kommt das Wort, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen und ist nach meiner Haut dies da zerstört, so werde ich aus meinem Fleische Gott anschauen, meine Augen selbst mir anschauen und den meine Augen sehen werden und kein anderer. Wir können uns gar nicht vorstellen, da spricht dieser Mann in einer Situation, wo bereits seine treuesten Freunde irre geworden sind an ihm und sein Weib ihn ganz satanisch inspiriert, angerempelt hat, von den Knechten angespielt und so weiter. Und jetzt ruft er, oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben worden würden, in ein Buch gezeichnet, mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen eingemeißelt. Das heißt, in Christus. Denn ich so da sitze, von Gott geschlagen, von allen verachtet, von allen, alle irre geworden an mir, Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, haben wir seine Antwort. Wer von uns hier weiß nicht, dass sein Erlöser lebt? Das muss niemand jetzt die Hand hochheben. Ich habe die Frage gestellt, weil ich den Eindruck habe, es wissen es alle. Ich frage, sind wir in Christo vor Gott vollkommen? Antwort. Was?
Gemacht.
Was?
Vollkommen gemacht.
Ja? Eure Rede sei ja oder nein? Also, sind wir sogar Gottes Gerechtigkeit geworden? Ja. Vollkommen gerecht, gottesfürchtig, sind wir gottesfürchtig? Ist schon ein Fragezeichen, scheint etwas berechtigt zu sein. Was? Nicht immer, gell? Und das Böse meiden, ne? Das schon gar nicht immer, oder? Aber bitte, ich sage euch, Gott sieht uns ja wie an. In Hiob 29 lesen wir, Auge war ich und Hiob, Modell für Jesus Christus. Auge war ich dem Blinden. Wenn Jesus mein Auge geworden ist, ist dann mein Auge klar? Ja, ich sage wieder ja. Und wenn das Auge klar ist, was ist dann mit dem ganzen Leib? Dann ist er Licht. So. Bitte. Jesus ist unser Auge geworden. Dann ist von Gott aus gesehen, auch unser Leib ganz klar, gereinigt durch das Blut des Christus und sein Fleisch, alles das geistlicherweise, das sind die Reinigungskräfte, die wir leider auch, wie die Jünger von Emmaus träge sind, anzuziehen und zu nehmen und dafür zu danken. Also, gottesfürchtig war Jesus, gottesfürchtig. Ja. Gott rechnet uns, seine Gottesfurcht rechnet er mir und dir und uns allen an. Reicht das? Viertens, und das Böse leidend, hat Christus alles Böse gemieden. Den kleinsten Herzensgedanken. Alles. Das rechnet Gott uns auch an. Reicht es? Ja. Ha, was ist der Willen Nussbaumer?
Ja.
Ha, was sind die Personen?
Ja, das ist stumm.
Hast du die Heikler? Ja. Oh, Entschuldigung. Gut, dann mach ich. Halleluja!
Hast du aber was gelernt bei ihm?
Ja. Ja, jetzt stellen wir es schon sicher, gell, in Bezug auf den Mann hier. Genügt. Gott hat sich erst erlaubt, diesen Mann hier in zwei Phasen dem Satan zu übergeben, nachdem Gott diesen Mann hier bis ins hohe Alter so reif hat werden lassen, geistlicherweise so reif hat werden lassen. Ich fahre jetzt so weiter, dass ich, je länger je mehr, den Hiob um seine Gottes- und Christus-Erkenntnis beneide, je länger je mehr, ich, Bruder Mohl mit 85 Jahren, der mit 20 Jahren zum Glauben kommen durfte. Ganz gewaltig. Ich lese jetzt einige Punkte. Wir haben jetzt zur Kenntnis nehmen können, und zwar ganz klar, vor Gott ist dieser Mann vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Kapitel 19, den Versen 25 bis 27. Ersichtlich. Zweitens, dieses Zeugnis hat Gott gewagt, zweimal vor dem Verkläger der Brüder zu bezeugen. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht hier? Selbiger Mann ist vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Er konnte nur bestätigen. Ich habe gewagt zu sagen, sogar seine Frau, genau vom Satan inspiriert, ist gegen ihn angerannt. Das war für Hiob umso schlimmer, als ohne Zweifel dieser wunderbare Gottesmensch ein prächtigstes Eheverhältnis mit seiner Frau gehabt hat. Nämlich, das Ziel Satan ist, besteht darin, zweimal sagt er zu Gott dann, also wenn du mir das gestattest und das gestattet, ob er sich nicht offen von dir, Gott, lossagen wird. Das war das Ziel Satans. Und jetzt, das wollte Satan erreichen, währenddem es für Gott darauf ankam, dass der Hiob trotz diesen satanischen Angriffen, die Gott dem Satan erlaubt hat, genehmigt hat, an seiner Vollkommenheit und Gerechtigkeit und so weiter festhält. kam es vor Gott drauf an. Bitte wenn es einem gläubigen Menschen mal so miserabel schlecht geht, nicht finanziell und in der Familie ist alles durcheinander und so weiter und so weiter und drei Söhne sterben noch, nicht? Der Buddel schwingt nicht und ähnliche und so weiter. Ja, wir haben gemeint, bei dem stimmt's nicht, nicht? Also da scheint doch nicht alles ganz alles in Ordnung zu sein. So. Da gilt es für uns vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden, tadellos. Ganz klare Augen, denn er ist unser vollkommener Wandel, denn Fuß war ich dem Lahmen. Wenn Jesus mein Fuß ist, ist dann alles mein Wandel in Ordnung. Ja, wunderbar, dann gilt auch, wie lieblich sind die Füße der, die Frieden verkünden auf den Bergen. Oder, was haben wir zu tun nach Paulus? Beschult an euren Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Ja. Gott kann doch die Füße brauchen, an denen er kein Wohlgefallen hat zu diesem Zweck. Ne? Ah, jetzt. Martin, ja? Also, damit ich ja nicht vergesse, jetzt kommt dann der Beweis, wie die Frau Hiobs vom Satan, ohne dass sie es merkte, direkt, der hat direkt Besitz von Erikoff ergriffen, ja, Martin?
Kannst du noch etwas zu Vers 26 sagen? Und ist nach meiner Haut dieses da zu führen, so werde ich aus meinem Fleische Gott anschauen.
Jesus spricht, auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Das ist die Antwort von hier. Und jetzt. Frau Hiob. Die kommt. Vers 9. Da sprach sein Weib zu ihm. Erstens, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Zweitens, sage dich los von Gott und stirb. Könnte es kürzer und bündiger sein? Ja. Von wem inspiriert? Ja. Das eine, die Ehre Gottes, da hat Hiob trotz allem festzuhalten an seiner vollkommenen Gerechtigkeit und so weiter. Und in Bezug auf das Ziel Satans, er soll sich, Satan suchte nun mit all seinen Mitteln, die ihm genehmigt worden sind, dass Hiob sich offen von Gott lossagt. Und wie seine Frau sagt, zweitens, sage dich los von Gott und stirb. Hältst du noch immer fest an deiner Gerechtigkeit? Sage dich los von Gott und stirb. War das konzentrierter Tabak mit Salz, Gewürz, mit Pfeffer und Weißwasser. Ganz unheimlich. Seine Freunde hören von ihm und kommen, um ihn zu trösten. Wie sieht mit ihren Augen, der Mensch sieht, was vor Augen ist, und da hängen bleiben die Freunde, werden sie alle irre, sodass sie 7 Tage kein Wort hervorbringen. Setzen sich aber zu ihm hin. Und ich fahre jetzt mal so weiter, wie man gelegentlich liest in Schriften. Und hätte nicht Hiob begonnen zu reden, dann würden sie heute noch schweigen. In diesen 7-8 Tagen war jeder der Freunde innerlich überzeugt worden, wir haben uns doch vollkommen gerechterweise geirrt an unserem Freund hier. Wir haben gemeint, das ist das Muster eines gottesfürchtigen Menschen. Und jetzt sind wir erschüttert. Unmöglich. Und jeder der Freunde, der Reihe nach Ältesten beginnend, jeder auf seine Weise will den Hiob jetzt überzeugen, Hiob kann doch bei dir unmöglich zwischen Gott und dir in Ordnung sein. Und die bringen noch Argumente dann, die unheimlich sind. Sehr kühn gewählt. Die Freunde werden irre. Wir haben beim Lesen manchmal den Eindruck, wunderbare Worte, die die Freunde da finden.
Sehr fromme, gute Worte. Sehr fromme und gute Worte.
Ja. Und mit sehr viel göttlicher Weisheit. Genau. Aber, jetzt kommt das auch noch. Ihre Gottes, ich will es mal sagen, Kenntnis, von Erkenntnis will ich jetzt nicht sprechen. Die Dinge, die Sie von Gott erkannt haben, dem Hiob vortragen, missbrauchen Sie als Keulen, um den auserwählten Gottesknecht Hiob zusammenzuschlagen. Das ist die Sache. Machen wir schnell einen Sprung ins letzte Kapitel. Ja, sehr gut, aufschlagen. Ich weiß nicht mal, wie viele Kapitel Hiob hat. Wer sagt es mir dann? Findet ihr natürlich auch.
Zwei.
Ja. 42. Ja, also will ich nur spawnen, gell? 42, kannst du allerlei sagen. So. Vers 7. Und es geschah, nachdem Jehova diese Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach Jehova zu Eliphas, das ist der älteste der drei Freunde, dem Themaniter. Mein Zorn ist entbrannt wider dich und wider deine beiden Freunde, denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Versteht ihr mich, wenn ich gesagt habe, ich wage nicht, was die Freunde betrifft, von Erkenntnis zu reden, sondern nur von Erkenntnis. Sie haben, wenn Sie sehr schonend, spricht Gott ihn an, wie er das immer tut, er sagt nicht, du und deine Freunde haben ungeziemend von mir gesprochen. Nein, nur nicht geziemend wie mein Knecht Hiob. Also, wie hat Hiob immer gesprochen? Bitte. Ob es uns passt, oder nicht? Ich war, wisst ihr, wie ich mir dann selber vorkam, da als junger Schwätzer oder Bibelleser? Als ich fand, dass also die drei Freunde haben dem Hiob die Meinung noch viel zu wenig gesagt. Ne? Aber da kommt der vierte, ne? Der Eliphas. Oder wie heißt er? Eliphas. Da sagt ein Ausleger, der Eliphas ist der Herr Jesus. das ist jetzt der, der dem Hiob richtig die Meinung sagen kann.
Elihu.
Ah, Eli, ah ja, Elihu, danke. Elihu.
Elihu.
Ja. Elihu. Weder von Satan noch von Elihu findet Gott am Schluss irgendwo eine Bemerkung für nötig. Aber hier, mein Zorn ist ein Brand wider dich und wider deine beiden Freunde, denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht. Ja. Und nun nehmet euch die und die Opfertiere und geht damit zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten. Denn ihn will ich annehmen, damit ich nicht an euch tun muss nach eurer Torheit. Aha. Ist die Sache geklärt hier in Bezug auf die Einstellung Gottes gegenüber hier und gegenüber seinen Freunden? Vollkommen geklärt. Damit ich nicht an euch tun muss nach eurer Torheit. Denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Liebe Geschwister, wollen wir kapitulieren mit unserer bisherigen Weisheit und jetzt uns innerlich gerade freuen und sagen, ja Herr, so wunderbar ist das. Ich darf gerade noch so sagen, wenn Gott den Hiob angerannt hat mit seinen Worten mit Gerichtsworten. Warum? Warum sagt denn Gott den Freunden, geh zu meinem Knecht Hiob, er möge für euch bitten? Denn ihn werde ich annehmen, kann ich annehmen. Sonst müsste ich an euch tun nach eurer Torheit. Wie heißt denn der große Hiob? Der Mann, vollkommen, gerecht, gottesfürchtig, das Böse meiden, der über die Erde gegangen ist. Wie heißt denn der wirkliche Hiob? Der heißt der Angefeindete. Der heißt Jesus Christus. Haben den seine Freunde verstanden? Oder sind sie auch alle 12 eines Tages an ihm irre geworden? Ihr alle werdet euch in dieser Nacht an mir ärgern. Wie heißt er? Jesus Christus. Hat Jesus unsere Schuld auf sich genommen und seine Vollkommenheit und seine Gerechtigkeit uns geschenkt. Ja. Und das war mit Hiob der Fall. Hiob war bereit, sich von Gott anstelle der Freunde angreifen zu lassen, richten zu lassen. Und deshalb verstehen wir jetzt Gott. Jetzt verstehen wir Gott. Wenn Hiob für euch bittet, der eure Dummheit, eure Torheit auf sich genommen hat, von mir her, dann ist denen geholfen. Und so geschah es ja dann. Jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Es ist 8:55. Hans und liebe Geschwister, was wollen wir sagen? Es ist der erste Abend.
Was meint ihr? Ich dachte, wenn wir um 9:30 fertig sind, wird es noch reichen. Ne? Oder meint ihr, wir sollten ein bisschen früher Schluss machen heute Abend? Also es erhebt
sich. Wir sind ja ein paar Geschwister weit hergekommen. Nur für heute Abend, wir müssen heute nach Hause. Da wäre es vielleicht noch ein Stückchen mit auf den Weg zu gehen, noch ein Viertelstündchen abzuhören.
Wie ist dein Vorschlag?
Eine Zugabe von dir.
Ja, er meint noch eine Viertelstunde von jetzt an. Weißt du?
Ja, sehr gut. Sehr gut, ja. Von Elihu haben wir gehört schon. Dreimal bezeugt die Schrift, wo Elihu, das ist der Jüngste, auftritt. Der hat schön brav gewartet, bis die drei Alten ausgeredet hatten. Da waren die Worte der Freunde Hiobs zu Ende. Jetzt meldet sich der Elihu und sagt zuerst den drei Freunden die Meinung, ihr habt ja nicht fertig gebracht, den Mann da zum Schweigen zu bringen. Und dann bezeugt die Schrift, und der Zorn Elihus entbrannte. Und da entbrannte der Zorn Elihus. Und der Zorn Elihus entbrannte. Er selber rempelt allen aber dann hier an. Wer Zorn hegt, nicht? Der ist vor Gott im Gräuel. Hat natürlich nicht gewusst, dass das Wort Gottes ihm schon dreimal als voll Zorn seien bezeugt hat. Elihu. Ganz gewaltig. Und während Elihu noch spricht und den Hiob zusammendonnert, damit dann nehmen wir uns die Mühe und wollen da ein, zwei Stellen der Aussprüche Elihus lesen. Nehmen wir mal 34, Vers 7. Wer ist ein Mann wie Hiob, der Hohn trinkt wie Wasser und in Gesellschaft geht mit denen, die Frevel tun und wandelt mit gottlosen Menschen? Was hat er gerade gesagt? In Gesellschaft geht solchen, die Frevel tun, ja, in was für einer Gesellschaft befindet sich dann der Hiob? Hat auch wieder nicht gewusst, was er sagt. Ne? Und dann gerade noch Elihu, Vers im gleichen Kapitel, Vers 34. Männer von Verstand werden zu mir sagen, und ein weiser Mann, der mir zuhört. Hier redet nicht mit Erkenntnis, und seine Worte sind ohne Einsicht. Ach, dass doch hier fort und fort geprüft würde wegen seiner Antworten nach. Das ist der schlimmste Redner. Und so könnte man weiterlesen bei Elihu. Und siehe da, während Elihu noch redet, Kapitel 38, im letzten Vers 24 spricht Elihu noch: Darum fürchten ihn die Menschen, er sieht keine an, die weisen Herzen sind. So. Und jetzt 37 am Schluss war das, ne? Und jetzt 38. Und Jehova antwortete Hiob aus dem Sturm. Das hat es geschreckt. Aber Elihu redet gerade noch. Ne? Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Liebe Geschwister, wenn jetzt, währenddem ich rede, so eine Stimme vom Himmel käme, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Wäre jemand von euch betroffen, während der mich rede? Ne? Du auch. Gut. Aha. Und jetzt, Hiob hat bekannt an einer Stelle, ich muss schuldig sein. Und zwar um der Freunde wieder. Gibt das Wort auch für Jesus? Hat Jesus auch gewusst, dass er schuldig sein muss, wenn seinen Freunden geholfen werden soll?
Welcher Vers? Ich muss schuldig sein.
Da, nicht hier. Also da steht in einem anderen Kapitel. Aber du, ich glaube, ich kann dir es gerade sagen. Wenn ich gerade finde, ist gut, sonst lassen wir es. Jawohl. Kapitel 9, Vers 29. Betont im Hebräischen, ich muss schuldig sein. Abschließend nur einige Kostproben. Von wunderbaren Worten Hiobs. Nehmen wir etwas Wichtiges noch. Wenn Hiob dann nach dem zweiten Anlauf Satans in Kapitel 3, oh, das ist jetzt gut, was der Herr mir noch geschenkt hat, da tat Hiob seinen Mund auf und sprach: Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, welche sprach, ein Knäblein ist empfangen. Jener Tag sei Finsternis, nicht frage Gott nach ihm droben und nicht erglänze ihm und so weiter. Und Finsternis und Todesschatten mögen ihn einlösen und so weiter. Jene Nacht dunkel ergreife sie und sie freue sich nicht und so weiter. Also alles, er verwünscht den Tag seiner Geburt. Jetzt habe ich schon was falsch gesagt. Es steht hier nicht. Er verwünschte den Tag seiner Geburt, sondern es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Kind, ein Knäblein ist empfangen. Ja. So. Schlagen wir einmal auf Jeremia 20. Jeremia, Kapitel 20. Vers 14 spricht Jeremia: Verflucht sei der Tag, an welchem ich geboren wurde. Der Tag, da meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft brachte und sprach: Ein männlicher, männliches Kind ist dir geboren, der ihn hoch erfreute. Und jener Mann und so weiter. Also etwa drei Verse mit solchem Inhalt. Da heißt es direkt: Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Jeremia. Was heißt Jeremia auf Deutsch? Jeremia. Welchen Jehova erhöht. Nur die Frage, auf den Thron Davids oder ans Fluchholz. Hat der arme Hiob hier einen würdigen Genossen, der den Tag seiner Geburt verwünscht oder richtig gelesen, ja, unter den Fluch stellt? Antwort: Wir schlagen auf und hören die Schrift. Was ist Prediger 7, wenn ich nicht irre? Ja, Vers 1, Prediger 7, Vers 1. Besser ein guter Name als gutes Salböl. Das verstehen wir, aber jetzt. Und der Tag des Todes ist besser als der Tag, da, Achtung, einer geboren wird, nicht da wir geboren worden sind. Wie heißt der eine? Wen suchen wir in diesen Stunden im Alten Testament? Wen? Den Herrn Jesus. War der Tag des Todes dieses einen namens Jesus Christus schlimm? Aber bitte, für ihn war der Tag seiner Geburt viel schlimmer. Denn Salomo fährt dann weiter und sagt, denn das eine ist der Anfang des unheimlichen Leidensweges und das andere ist das Ende. Stimmt. Besser der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren wird. Weisheit Gottes durch Salomo. Ja. Und wenn die Schrift von einem spricht und nicht von vielen Menschen, dann nur einen. Ist Paulus der Meinung? Ja. Nicht die vielen Samen Abrahams kommen in Frage, sondern in dir und deinem Samen, also in einem einzigen. Und dieser Same heißt Jesus Christus. Sind wir wieder gleich bei Paulus. So. Also. Und jetzt das Wunderbare. Das heißt jetzt für uns, Jesus, für Jesus Christus denkt man, ja, er hat es nicht leicht gehabt, die ganzen 33,5 Jahre, gell? Aber Gethsemane und Golgatha, das war, was ihn erschüttert hat. Ja. Aber für ihn, der von keiner Sünde wusste, aus ungetrübster, allerheiligster Gegenwart des Vaters ohne Anfang und ohne Ende kam. Der in dieser seiner Schöpfung, als er kam in diese Schöpfung, in diesen Kosmos, stellt er vor, mein Reich ist nicht von diesem Kosmos, nicht von dieser Schöpfung. Da hat er den Schirm den Cherub damals übergeben. Ja. Der übergibt es, wenn er will, bis in die Tage der Versuchung Jesu hinein. Also, er, Jesus Christus, war in dieser seiner Schöpfung, weil der Vater und er sich zurückgezogen haben, um diesen ehemaligen schirmenden Cherub, ja, Gott und Fürst des Kosmos, mal alles zu überlassen, zurückgetreten. Und so kommt er als der große Fremdling in sein Eigentum. Und sein Eigentum nahm ihn nicht auf, kam als das Licht in die Finsternis, er. Und so war das gezeugt werden, er, der von keiner Sünde wusste, jetzt gezeugt werden, wenn jemand unter uns katholisch sein sollte, der soll jetzt nicht böse werden, wenn wir sagen müssen, es sich gefallen ließ, einerseits wieder der klaffendste Gegensatz durch den Heiligen Geist, wo hineingezeugt zu werden. In räumlich fast ein Null. In einen weiblichen, im Mutterleib der Maria, die an sich nichts anderes hatte als Gestalt des Fleisches der Sünde, Maria. Also schon in eine, entschuldigt, wenn ich mal derb spreche, in einen Klumpen gefallenen Fleisches hinein jetzt gepresst zu werden. Und jetzt ist er da drin. Und jetzt strömen aus dem Blut und den Kräften der Maria, der Mutter, solche versünden, vergiftete Kräfte in das Wachstum seines Leibes, noch im Mutterleib schon. Und jetzt wird er da, im Stall von Bethlehem, wird er da geboren. Nicht? Und jetzt, natürlich schreit er wie andere, aber jetzt beginnt für ihn. Da können wir uns gar nicht vorstellen. Jetzt da ständig mit dem Trieben des Fleisches gepeinigt, hin, schon als Knabe, so. Alles. Merken wir, der Tag des Todes für ihn war weit besser als der Tag, da er geboren werde. Und jetzt, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren werde. Das heißt, er hat sich nicht erst auf Golgatha zum Fluch aller Flüche gemacht und zur Sünde aller Menschen, sondern vom ersten Atemzug in der Krippe von Bethlehem hat er sich schon zum Fluch für alle anderen gemacht. Kindlein, die im Mutterleib sterben, die bei der Geburt sterben, die gerade bald nachher sterben, das hat alles schon mit auf sich genommen. Aha. War es gut, liebe Geschwister, dass wir diesen heiklen Punkt noch schnell anvisierten, hier drei.
Als die Zeit erfüllt war, sagte Gott seinen Sohn, die deine von ihm total schon abgefallene Schöpfung, die eigentlich in einem solchen Zustand, dass er noch mal vernichten müsste, dass man eine Sinnflut, aber dann stelle einer solche Vernichtung hat, der er die Erlösung geschickt. Eine Erlösung, wo wir immer wieder aufs Neue staunen können. Doch was Liebe und Barmherzigkeit. Wäre noch die Nachkommenschaft, wenn wir ja die Abkommenschaft unseres Herrn Jesus Christus in Matthäus 1 betrachten, durch diesen Weg er gekommen ist. Und dann sollte man die Kassette hören von lieber Abdul, ja. Wer seine Vorfahren waren und was sie alles getan haben, da kann man das kaum fassen, welche Erbschaftsgut er über die Maria bekommen hat. Bekommt man ein wenig eine
Ansicht. Sehr gut, habt ihr gehört? Eine Ansicht. Das Geschlechtsregister Jesu, der ist ja von den Armen her belastet moralisch, ethisch und in jeder Hinsicht war es nur Belastung, heißt er. Danke dir. Und jetzt kommt man abschließend heute Abend, wir können ja morgen dann noch etliches ergänzen. Wurde mir erst seit einem Monat oder zwei beim Lesen, wieder einmal lesen der wunderbaren Worte in Römer 8, schlagen wir auch auf, damit wir es genau haben wieder. Römer 8. Vers 26. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, nämlich wie sich's gebührt, wissen wir nicht. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Habe ich zum ersten Mal gelesen, wie ich es jetzt wiedergeben darf. Wunderbar, der Geist nimmt sich unsere Schwachheit an. Nicht der guckt, wo stimmt es nicht bei dem und wo stimmt es nicht bei dem. Der weiß besser, dass er ausgegossen ist in unsere Herzen und dass der Herr Jesus da drin wohnt und so weiter. Deshalb nimmt er sich unsere Schwachheit an. Und jetzt der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Was hat das zur Voraussetzung? Was der Willi noch angeführt hat, dass unsere Stellung, wenn wir einander jetzt so wieder grüßen dürften und so freuen wir uns, wir sind doch mindestens anständige, ja, erträgliche Tippen, nicht, und sonst wären wir gar nicht da nicht, und so weiter. Nein. Unser Zustand von Haus aus, so wie wir sind, ist für den dreimal heiligen Gott und den Heiligen Geist selbst so unheimlich, so unaussprechlich, unheimlich, widergöttlich, schlimm, finsternismäßig, dass er nur wie seufzen kann im Blick auf uns. Mit Seufzern, die man gar nicht nennen, gar nicht aussprechen kann. Und er tut es trotzdem. Ja, da konnte ich wieder mal noch stiller werden, noch mehr staunen und noch glückseliger sein als bis kurz vorher. Soweit für heute, was mich betrifft.
Totale Zusicherung des ersten Thessalonicher, das ist immer wieder für mich in einer solchen Situation das Herrlichste. Er setzt aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig.
Danke.
Wer heiligt da? Lasst ihr uns von dem Heiligen unsere Hände weg. Und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde, oder wird er, tadellos, also nochmal, euer ganzer Geist, Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das kann ja jeden Moment geschehen. Treu ist der, der euch ruft. Der, wie wir, oder irgendjemand, eine menschliche Kreatur, oder überhaupt eine kreatürliche Kreatur, der wird es auch tun. Halleluja.
Amen. Halleluja. Amen.
Wir haben gestern Abend unter anderem gehört von unserem lieben Bruder Arthur Muhl das Zeugnis des Hiobs als den Christusdarsteller des Alten Testamentes. Und ich glaube, ich habe schon viel über den Hiob gehört und auch gelesen. Aber die Wahrheit von Hiob habe ich nur gestern Abend wieder hier gehört. Die Wahrheit, habt ihr mich verstanden, ja? Was über den Hiob alles gesagt und als Zeugnis gegeben wird, entspricht nicht der 333. Habt ihr mich verstanden, was ich jetzt sagen will? Entspricht nicht das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und das möchte ich auch noch einmal in einem anderen Gedanken von gestern Abend ergänzen. Und zwar folgendes. Wir haben gestern Abend gehört, und das möchte ich auch noch bestätigen, das Fundament in unserem Herzen, dass wir allem, was geschrieben steht, glauben. So hat unser lieber Bruder Arthur Muhl gesagt, jedem, dem ganzen Wort und auch dem Buchstaben und sogar aus dem Urtext heraus, ich habe das Ur ein bisschen wangen gesprochen, aus dem Urtext heraus, dem Hebräischen und dem Griechischen. Und dazu habe ich eine kleine Ergänzung. Ich wollte das Ur aber auch noch eben mal erklären, es hat eine Zeit gegeben in meinem Glaubensleben, so vor 35, 40 Jahren, nach dem Krieg, da war so ein Streben nach der Urgemeinde hin. Und alles wollte so sein wie die Urgemeinde, aber keiner hat eine Ahnung gehabt, wie die Urgemeinde war nebenbei. Denn von der 333 war das Streben nach der Urgemeinde genauso weit entfernt. Man hat nur einen Begriff gehabt, Urgemeinde. Was in Wirklichkeit Urgemeinde ist, hat man damals, und das wissen die meisten heute noch nicht, habe viele Erlebnisse aus diesen Bestrebungen heraus. Ich wollte das nur einmal hinstellen. Und die Ergänzung zu den Gedanken, dass wir allen glauben, was geschrieben steht. Da wollte ich die Ergänzung bringen. Ich habe dann nur mir ein paar Gedanken geschrieben, etwa folgende. Nachdem, wenn wir dieses so sehen, müssen alle Theologen aufgrund ihres Wissens der griechischen und der hebräischen Sprache die besten Theologen sein. Aber da habe ich mir geschrieben, wir brauchen mehr. Und zwar, wir brauchen mehr in unserer Verderbtheit der Gedanken des Fleisches. Da denke ich an Sprüche 16, Vers 1, dass die Entwürfe des Herzens Sache des Menschen ist. Das steht 1a. Und 1b heißt es, was aber über die Zunge geht, der Ausgang über die Zunge, das ist Gottes. Das heißt, Gott kontrolliert es und lässt nur das herausgehen, was ihm in seiner Weisheit recht ist. Aber ob das seinem Wesen nach gerecht ist, das ist die zweite Frage, die ich verneine. Seinem Wesen nach ist es nicht gerecht, was hier drin ist. Wo seiner Weisheit nach kann er dem stattgeben?
Der Mensch erdenkt sich seine Wege, ja. Aber Gott lenkt seine Schritte.
Das ist dann das, heißt es,
was du es
ja, das hast. Ich wollte das nur von den Gedanken. Und die Gedanken des Fleisches sind ja da entscheidend. Und unser Fleisch ist und bleibt immer Feindschaft wider Gott. Und wir brauchen mehr, habe ich gesagt. Und das mehr, was wir brauchen, das haben wir auch geschenkt bekommen. Denn Gott erforscht die Tiefen und Gott weiß alles, sagt er mal, auch der Hiob, ne? Du hast ja alles gewusst. Und dieses, was wir brauchen, wir wissen, ich wollte das nur erwähnen, wir wissen das, sonst wären wir nämlich alle nicht hier. Ich bin nicht in den vielen Jahren nur dem lieben Achtor Muhl, weil der Achtor und Muhl hieß, habe die Gemeinschaft mit ihm gesucht, sondern das hat ein anderes Fundament. Nämlich, gestern Abend wurde der liebe Achtor von Martin Buch gefragt, du sag doch noch was über, was war es nochmal, Martin?
Über die Haut?
Ja. Aus dem, es geht, ich kann es gleich nachsehen. Er wollte noch eine Antwort haben über, dass ich Gott lobe in meinem Fleisch, oder so ungefähr steht da geschrieben.
Ich werde im Ansehen aus meinem Fleische
dich Gott loben. Und die Frage war sehr wichtig und du hast eine feine Antwort darauf gegeben, dass Gott sagt, wenn ich von Fleisch und Blut spreche, dann meine ich Geist und Leben.
Auch dann sind meine Worte,
Geist und Leben. Das ist aber nur bei Gott der Fall, nicht bei uns. Nicht?
Oder beim geistlichen Menschen.
Das ist jetzt der Punkt. Wie kommt aber jetzt der Mensch dazu? Das wollte ich ergänzen. Nicht, dass wir nur theologisch die Dinge sehen, das, was wir im Hebräischen und was der Grund ist, sondern ich habe mir dann einige Bibelstellen, die kennen wir, dass wir nach Römer 8, das Zeugnis des Heiligen Geistes habe. Denn der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geiste, dass wir Gotteskinder sind. Das ist das Fundament, aus dem wir heraus hier zusammen sind. Und dann habe ich mir natürlich gleich dabei geschrieben, ja, wenn ich das irgendwo sage, dann werde ich sagen, ich sag mal, der leidet aber auch nicht an Demut, nicht? Der leidet er wirklich nicht dran. Der leidet nur an, wie will er noch, wo will er hinsteigen, seinen Hochmut. Das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass wir neue Menschen sind, dass wir, wie die Schrift sagt, von Neuem geboren sind, dass wir wiedergeboren sind, dass wir einen neuen Denksinn haben. Das wollte ich noch dazu als für mich wichtig ergänzen. Das ist das entscheidende Mehr, aus dem dann auch nach Apostelgeschichte 2 kommt, dass wir Gemeinschaft haben und dass wir zusammenkommen unter dem Wort, die Lehre der Apostel, und dass wir das Brotbrechen miteinander haben und dass wir das Gebet haben, diese Gemeinschaft. Wenn das nicht getrieben ist aus dem nun in uns wohnenden Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, und dass dieser Glaubenszustand der Geschenkweise ist und dennoch aber von mir bewusst genommen werden muss, dass ich mir dessen bewusst bin, von der Frühe des Morgens wissend, dass seine Gnade jeden Morgen, dass sein Erbarmen, Herr, erbarme dich unser, erbarme dich meiner, jeden Morgen neu ist. Und das geht durch den ganzen Tag. Und in diesem wollte ich das nur kurz ergänzen, dass dieses Fundament des Forschens in der Schrift auch gestützt wird, will ich jetzt einmal sagen, von dem Wissen, aus was es griechisch bedeutet, was aus dem Hebräischen bedeutet, aber dass das innere Zeugnis des Heiligen Geistes das Übergeordnete ist, auch das Untergeordnete ist. Und dass aus dem heraus aber auch erst die innere Überzeugung dessen ist, wenn der Jesus sagt, wer mich anschaut, der schaut auf den Vater. Und dass wir von der Seite her auch das Wort, denn Jesus sagt ja auch, ich bin das Fleisch gewordene Wort. Das ist das Wort, auch das, was wir haben. Es ist das Fleisch gewordene Wort, erniedrigt, auf dass wir es verstehen können, aber aufgeschlüsselt wird es uns nur durch den in uns wohnenden Heiligen Geist. Und jetzt singen wir dieses Lied 333. Da hätte ich mir noch notieren können, dass es um die Früchte des Geistes geht, die kommen nicht aus uns selbst. Nicht? Das sind nicht die Früchte von mir, das sind nicht die Früchte aus dem Fleische von Arthur Moore oder Hans Kaufmann, sondern das sind die Früchte des Geistes Gottes, um die geht es. Das Lied, also 333, fröhlich ziehe ich meine Straße, und dann betet noch der liebe Huldreich mit uns nach dem Lied. Ja, Huldreich? Ja.
Jesus Christus im Alten Testament, unser allgemeines Thema, und da sind wir gestern Abend auf das einmalig wunderbare Vorbild oder Modell für Jesus Christus als der Leidensknecht Gottes, nämlich den Mann namens Hiob, gekommen, geführt worden und haben gesehen, dieser Mann war vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend, und durften gleich verstehen, warum hier das Wort Gottes wieder hundertprozentig stimmt, auf den diesen Mann, der von gleichen Gemütsbewegungen war wie wir, nämlich weil er wohl von Gott geschlagen um seiner Freunde willen, der Torheit seiner Freunde willen, in diesem ja, für die Zuschauer und Zuhörer ekelhaften Zustand ausrufen konnte: Ich, ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er als Letzter auf der Erde stehen wird und meine Augen werden ihn sehen, wie er ist. Da war für die Freunde eines klar, allen zusammen, bei dem hat es ausgehängt. Und der ist noch überheblich geworden und hat nichts gelernt, wenn Gott ihn so gedemütigt und zusammengetrommelt hat. Dann sahen wir, wie Gott diesen Mann vor Satan genau bezeugt, in gleicher Weise: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden, vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Und dann haben wir die Konsequenzen oder die Einladung an uns beachtet, nämlich: Wir alle hier wissen, dass unser Erlöser lebt. Und dann wissen wir und tun Gott große Ehre an, wenn wir es ihm abnehmen, dass wir in Christo sowohl vollkommen sind als gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend, weil auch der Wandel Jesu unser Wandel geworden ist, geschenkweise, und seine Gottesfurcht unsere Gottesfurcht geworden ist. Modellvorführung geistlicher Weise durch den Heiligen Geist, wie es nicht wunderbar sein kann. Und so lässt Hiob sich von Gott anstürmen, anstelle der Freunde, an denen Gott so handeln müsste, in seinem Zorn nach ihrer Torheit, wie sie geredet haben. Sie haben wunderbare Weisheitssprüche, da oben haben sie die gehabt, aber da drin nicht. Und haben deshalb die Weisheitssprüche, mit denen sie sich darzustellen pflegten, den Hiob niederzutrommeln suchten, als Keulen benutzt, missbraucht, um den Gott wohlgefälligen Knecht Hiob zusammenzuschlagen oder zur Vernunft zu bringen, wie sie meinten. Und deshalb die wunderbaren Worte am Schluss in Kapitel 42 an den Ältesten der drei Freunde, lesen wir nochmal genau, 42, 7. Und es geschah, nachdem Jehova diese Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach Jehova zu Eliphas, dem Temaniter, das ist der Älteste der drei: Mein Zorn ist entbrannt wider dich und deine beiden Freunde, denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Und wir dürfen gleich bekennen, je nachdem, wie wir das Buch Hiob schon gelesen haben, waren wir mehr auf der Seite der Freunde als auf der Seite Hiobs. Wir können gleich uns auch jetzt trösten, dass der wirkliche große Hiob, Jesus Christus, Leidensknecht Gottes, auch an unsere Stelle getreten ist. Und nur wenn er für uns bittet, ist uns geholfen. Da muss nicht an uns geschehen nach unserer Torheit, sondern: Und nun nehme ein jeder die und die Opfertiere, und Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten, denn ihn werde ich annehmen, damit ich nicht an euch tun muss nach eurer Torheit. Und so geschah es dann. Das ist eine kurze Repetition von gestern Abend. Und jetzt dürfen wir vorerst eine Anzahl Einzelaussprüche aus dem ganzen Buch zur Kenntnis nehmen. und beginnen mit Kapitel 4, Vers 1. Lesen Vers 7. Bruder Kaufmann liest vor, weil ich gelegentlich etwas Mühe habe, die kleine Schrift zu lesen.
Und Eliphas, der Themaniter, antwortete und sprach: Gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen und wo sind Rechtschaffene vertieft worden?
Soweit, Moment. Merken wir etwas. Hiob, wenn du vollkommen wärst, wenn du rechtschaffen wärst, dann ging es dir nicht so. Weiter.
So wie ich es gesehen habe.
Aha, so wie ich es gesehen habe. Sehr gut.
Die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es.
Aha, also, was legt er dem Hiob nun zur Last sogar? Weiter.
Durch den Odem Gottes kommen sie um und durch den Hauch seiner Nase vergehen sie. Das Brüllen des Löwen und des Brüllers Stimme sind verstummt und die Zähne der jungen Löwen sind ausgebrochen. Der Löwe kommt um aus Mangel an Raub und die Jungen der Löwin werden zerstreut.
Ja, Vers 7 bitte, also immer Kapitel 4, Vers 7.
7 hatten wir schon. Gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen?
Also, gut, ja, genau. Ja. Dann Kapitel 5, Vers 1.
Aber vielleicht solltest du was sagen dazu, dass der Löwe umkommt aus Mangel an Raub. Kommt doch. Ja.
Nein, noch, wir haben noch viel zu tun.
Was war die Stelle?
5, 1.
Rufe doch, ob einer da ist, der dir antwortet.
Aha. Das heißt, Hiob, du kannst zu Gott schreien, so laut du wirst von ihm keine Antwort bekommen. Weiter. Na, jetzt kommt 5, 24 bis 27.
Und du wirst erfahren, dass dein Zelt in Frieden ist. Und überschaust du deine Wohnung, so wirst du nichts vermissen.
Ja, das sagt er jetzt als Voraussetzung, wenn Hiob sich bekehrt und Buße tut und so weiter. Dann kommt 6, Vers 1.
Und Hiob antwortete
und nein, ein feines Wort. 6, Vers 14, Entschuldigung.
Dem Verzagten gebührt Milde von seinem Freunde.
Aha, genau. Ist das ein wunderbares Wort? Was lesen wir denn da im Buch der Offenbarung? Dort, wo heilige Engel herrschen und richten in unbarmherziger Weise. Der Teil der Verzagten ist im Feuersee. Das ist eine andere Sprache. Das ist der Geist des Elias und nicht der Heilige Geist. Habe ich was gesagt jetzt?
Darum sagt auch in Hiob 14, Hiob 6, Vers 14, Hiob spricht das nämlich
jetzt.
Nicht mehr der
Eliphas. Ja, das sagt der Hiob.
Der Hiob.
Ja. Ja, danke dir, ja, sehr gut. Ja. Ein Wort des Hiob. Ja. Dem Verzagten gebührt Milde von seinen Freunden. So.